wirkt unser Immobilienmarkt als Treiber für Zuwanderung. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Die Schweiz wächst. Wirtschaftlich, demografisch, aber auch baulich. Gleichzeitig mehren sich Zweifel, ob das Wachstum wirklich nur Vorteil bringt. Wohnraum wird knapper, Ortsbilder verändern sich, Konflikte um Bauprojekte nehmen zu. Die Nebenwirkungen vom Wohlstand bringenden Wachstum nehmen also zu, und so scheint es zumindest, lohnt sich immer schwieriger oder teilweise schon gar nicht mehr steuern. Mein Gast diese Woche beschäftigt sich seit Jahren genau mit diesen Fragen und sieht beim Baurecht einen möglichen, noch wenig beachteten Ansatz. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Herzlich willkommen, Martin Kilias, ehemaliger Bundesrichter, Professor für Strafrecht und Kriminologie und heute, das darf man sagen, umtriebiger Präsident des Schweizer Heimatschutzes. Grüezi, Herr Kilias.
Grüezi, Herr Steinmüller.
Sie beschäftigen sich seit Jahren mit Orts- und Denkmalschutz. Was macht Ihnen aktuell mehr Sorgen? Die bauliche Entwicklung in der Schweiz oder die gesellschaftlichen Folgen, die dahinter stehen?
Ah, das ist eine gute Frage. Also, ja, ich glaube, effektiv das Wachstum, wo wir überall haben, auf allen Ebenen, das gerät so ein bisschen aus den Fugen. Also, es gibt einen Wachstumsfanatismus, eigentlich, der mir irgendwo unheimlich scheint. Das würde ich auch in allen anderen Bereichen auch sagen. Nichts darf einfach unbegrenzt immer wachsen. Dann die Folgen natürlich, oder, ich muss sagen, also, wenn Sie mich jetzt ansprechen, dass Heimatschützer, dann ist ganz klar, unser Auftrag ist nicht Wachstumspolitik machen, unser Auftrag ist auch nicht Mieterschutz und all das. Unser Auftrag ist Ortsbildschutz, Denkmalschutz, Landschaftsschutz. Und was mir natürlich mühen ist, was immer da jetzt läuft, an Zuwanderung und anderem, wir müssen uns mit den Folgen auseinandersetzen. Und wenn da einfach immer mehr Bedarf nach Wohnraum, überhaupt nach Platz für alles Mögliche kommt, dann hat das Folgen für die Natur, das Folgen für die Sachen, die die Schweiz zum schönen Land macht. Und mit dem müssen wir uns umschlagen.
Ist das mehr als ein diffuses Unbehagen? Also, sondern gibt es da schon konkrete, ich sage jetzt mal, politische Fehlentwicklungen?
Also, da muss ich vielleicht so sagen, ich als Privatperson habe selbstverständlich damit die Vorstellungen und die entwickle ich Ihnen auch gerne. Ich möchte einfach sagen, Heimatschutz als Organisation hat zu diesen Sachen eigentlich keine Position. Ich würde auch meinen, das ist nicht seine Aufgabe. Die Bevölkerungspolitik, einfach bestimmen, wie viele Leute sollen in dem Land leben, wie soll die Zuwanderung gesteuert werden und so weiter. Das sind politische Überlegungen. Was ich einfach kann sagen, ist die Folgen, die das hat für die Umwelt, die sind natürlich trotz allem beträchtlich. Ich meine, jetzt ist der Heimatschutz vor allem unter Beschuss von der Bauwirtschaft, von Economy Suisse und anderen. Die finden, man soll Denkmalschutz, Ortsbildschutz liquidieren. Das ist das eine. Aber morgen, kann ich Ihnen sagen, da kommt sicher auch die Forderung, man soll jetzt wieder auf der grünen Wiese bauen. Und übermorgen kommt bestimmt die Forderung, jetzt soll man die Wälder abholzen. Also man muss ganz klar sehen, wenn die Entwicklung völlig unbremst weitergeht, dann wird früher oder später wird all das, was für uns wesentlich ist, was die Leute in dem Land wirklich wichtig finden für ihre Lebensqualität, das kommt dann unter Beschuss.
Auf die Details kommen wir später noch zu reden. Ich will noch vielleicht beim allgemeinen Thema Wachstum und einfach unendlich wachsen soll es nicht können. Ganzen Haufen Leute verbinden Wachstum aber schon auch mit Stärke.
Mit Wohlstand.
Und Wohlstand. Sie sehen da drin aber eher ein Risiko wie eine Chance.
Ja, oder das sind dann Themen, wo die Ökonomen mehr mitreden müssen. Und ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Was ich einfach höre, ist, dass im Prinzip die Zuwanderung, wie wir sie jetzt seit 20 Jahren erlebt haben, oder, wo die Schweiz von etwa 7 Millionen auf etwa 7, 9 Millionen gewachsen ist. Die Zuwanderung hat vor allen Dingen diesen Leuten Geld gebracht, die Land haben. Das kann man sagen. Sie sind unwahrscheinlich viel reicher geworden. Wie weit das andere Leute auch reicher geworden sind. Ob da der Wohlstand auf der individuellen Ebene gestiegen ist oder stagniert hat oder vielleicht sogar gesunken ist, da sind die Ökonomen nicht einig. Aber in jedem Fall ganz klar ist, ein Gewinner gibt es aus der Entwicklung, das sind die Leute, die Land haben.
Und das ist per se schlecht?
Nein, nicht per se, aber es hat dann einfach Folgen, wie die anderen Leute das irgendwo nehmen, durchzahlen. Oder gibt es Verlierer bei dieser ganzen Entwicklung?
Ja, auf die kommen wir jetzt gerade. Das Bevölkerungswachstum, das haben Sie jetzt schon angedeutet, wird uns ja seit eh und je als Erfolgsmodell verkauft. Wir brauchen die Wirtschaft, der Wohlstand braucht die Arbeitskräfte, die kommen ins Land, die sind gut ausgebildet, zahlen die Steuern. Also, das heisst, ohne das gibt es keine Prosperität und keinen Wohlstand in diesem Land. Und jetzt vor uns haben wir eine Abstimmung über eine 10-Millionen-Schweiz. Sie haben vorher gesagt, der Wald wird groß, die grüne Wiese wird, da reden wir schon von 20 Millionen. Ist das jetzt alles Warnsignal, Damoklesschwert, Angstmacherei? Oder geht es wirklich in diese Richtung?
Also, ich glaube, man muss blind sein, um nicht zu realisieren, dass viele Leute in dem Land die Entwicklung beschäftigen. Das brennt den Leuten unter den Finger. Und jetzt die Frage ist natürlich immer, wie kann man das steuern, soll man das steuern? Sie haben vorhin die 10-Millionen-Initiative angesprochen. Ich bin bei solchen Ansätzen grundsätzlich kritisch, weil wenn man versucht, die Zuwanderung zahlenmäßig zu begrenzen, das ist ja eigentlich seit der Schwarzenbach-Initiative 1970 irgendwo immer der Ansatz gewesen, man will Zahlen begrenzen. Selbst wenn man das jetzt machen würde, dann führt das sehr schnell so zum Gehungsmanöver, bis vielleicht auch zu Korruption. Und das ist schwierig durchzusetzen. Also für die Leute, die das anwenden müssen, solche Regeln, ist das kein Traumjob. Ich würde darum mehr eigentlich überlegen, was treibt dann die Bevölkerungsentwicklung? Das ist ja nicht ein Naturereignis. Das kommt ja nicht einfach so automatisch. Das kommt zum Teil von der Zinspolitik der Nationalbank, von den Standortvorteilen, die wir für Firmen bieten, in Bezug auf Steuern zum Beispiel. Alle solche Sachen sind da ganz wesentliche Treiber. Und vielleicht muss man sich einmal. Die Bevölkerung ist gestiegen, aber die Arbeitsplätze sind ja eigentlich noch mehr gestiegen als die Bevölkerung. Und vielleicht müssen wir eben auch mal dort ansetzen. Man sollte nicht immer Standortförderung und Arbeitsplätze schaffen wollen, zum Teufel ein Ohr.
Haben Sie denn das Gefühl, Politik weiss oder gibt uns das Gefühl, dass sie weiss, wie gross wir mal werden sollen?
Ich glaube, eben, das ist auch ein interessanter Punkt. Ich habe natürlich viel mit Behörden Kontakt und so und dann haben wir mit Planung geredet und so. Und dann heißt es, ja, also bis im Jahr 2040 hat dann der Kanton Zürich so viele Einwohner und die Stadt Zürich sollte jetzt über 600.000 sein, das weiß ich. Oder? Und dann habe ich mal gesagt, ja, Herr Stadtrat, also, das ist ja alles interessant. Haben Sie eigentlich irgendwie einmal ein Szenario entwickelt, was nach 2040 ist, hört dann das einfach nachher auf und bleibt es bis 600.000? Wächst das einfach und dann haben wir mit einem Lachen und mit der die Waffe der Offenheit einfach gesagt, schau, darüber reden wir einfach nicht. Und das ist der Punkt. Also, es fehlt für mich Nachhaltigkeit in dieser Politik.
Also politisches Versagen in Zeitlupentempo.
Das ist jetzt ein bisschen hart, aber einfach, es ist ein bisschen zugespitzt. Aber es ist einfach etwas, wo man nicht darüber diskutiert. Oder? Ja.
Jetzt kann man ja, Sie haben gesagt, es drückt allen auf die Zehenspitze, das Wachstum oder einfach das Gefühl von immer mehr Leuten. Ist es dann einfach, dass man vielleicht auch muss sagen, das Ganze kommt schnell?
Ja, so.
Also das Tempo, der Zeitfaktor, mal losgelöst von der Menge, ist es der Zeitfaktor?
Also der Zeitfaktor ist entscheidend, würde ich sogar sagen, was Sie da ansprechen.
Viel, oder? Einmal,
weil effektiv ja, ich bin ja nicht gegen Wandel und ich bin nicht gegen Wachstum an und für sich, aber es ist einfach ein bisschen die Frage vom Tempo, wo wir dann bewältigen müssen. Und wie die Konferenz vor zwei Jahren hat der Stadtrat Lüttenegger gesagt, also nicht war jedes Jahr 100'000 mehr, jedes Jahr eine Stadt Winterthur mehr in dem Mittelland, das schaffen wir, können wir einfach nicht stemmen. Das ist doch das Problem, oder? Wäre das eine Stadt Bülach und nicht eine Stadt Winterthur, dann ließ sich das sicher besser verkraften.
Aber auf jetzt wieder zurückzukommen, oder? Sie haben die internationalen Konzerne angesprochen, wo man natürlich mit ich sage jetzt mal, French Benefits da bei uns anlockt und mit Steuererleichterungen. Jetzt sagt man, aber wäre so ein Konzept von einer, ich sage jetzt mal, Beschränkung, losgelöst wie, oder von einer Verlangsamung, ist das in einer globalen Volkswirtschaft machbar, so dass wir unseren Wohlstand gleich behalten können?
Also, innerhalb von der Schweiz haben wir ja gute Experimente. Oder? Verschiedene Kantone, vor allem kleinere Kantone in der Innerschweiz, Zug hat angefangen, dann Obwalden und jetzt Luzern und andere, die haben doch massiv Steuersenkungen gemacht. Vor allem auch für Unternehmungen, die Standortbedingungen gewaltig verbessert. Haben jetzt prompt einen Boom ausgelöst, sodass Zuger nicht mehr im Kanton Zug wohnen und in Aargau zügeln und so Sachen. Oder? Das war gesteuert. Das muss man ganz klar
sagen. Politisch?
Das war politisch gesteuert. Da haben viele Leute gewaltig davon profitiert und andere haben verloren.
Aber hat man gewusst, und dort wären wir dann wieder vielleicht bei der Verantwortung, woher das führt? Das, oder ist das wirklich ein Experiment, das jetzt ein bisschen letzt rausgekommen ist?
Also die haben einfach irgendwo, ich würde jetzt mal sagen, im Lehrbuch gelesen, wenn man Steuern senkt, dann können wir mehr Unternehmen. Und haben einfach gefunden, gut, jetzt machen wir mal das und dann gibt es mehr Einnahmen und mehr Geld und mehr wirtschaftlichen Wohlstand und so weiter. Alles schön und positiv. Und, alle haben nur zu profitieren. In Wirklichkeit hat man erst nachher die Folgen gesehen. Das ist aber natürlich in der Politik sehr häufig so. Man sieht die negativen Folgen immer erst mit einer gewissen Verzögerung. Und, ja, das ist, mit dem muss man leben in der Politik, aber dem muss man eben versuchen zu steuern. Und ich möchte jetzt eben nochmal sagen, für mich ist der beste Steuerungsmechanismus eben der, dass man dort ansetzt, was treibt. Was treibt die Zuwanderung an? Das ist nicht eigentlich...
also eben die tiefe Steuerpolitik treibt sie an.
Das wäre das Problem. Mhm. Dann auf andere Standortpolitik. Es gibt ja Büro, in fact jeder Kanton, jede Stadt, größere Stadt hat das als Büro und Standortförderung als Programm. Wenn wir das einmal einfach abstellen würden, da wäre vielleicht schon mal sehr viel gewonnen. Und,
Sie meinen, das ist ein Experiment, das wir uns könnten leisten
können? Wir könnten auch retour. Ja, wir haben es ja jetzt im positiven Sinn gemacht. Wir könnten es auch mal im negativen Sinn machen. Und dann mal ein bisschen schauen, Standort, was passiert dann? Und ein Problem von der Standortattraktivität, das war eigentlich meine These, dass natürlich auch der Liegenschaft der Markt. Das stimmt für junge Leute irgendwo in einem Land, das von Auswanderung geplagt wird. Ich meine, wenn man Perspektiven auftut, was wir in Europa machen, ist im Prinzip ein heller Wahnsinn. Wir haben Länder in Südosteuropa, die sind bedroht von einem riesigen Bevölkerungsrückgang. Also so Rumänien, Bulgarien und so weiter, andere Länder, dort droht so nach EU-Prognose bis so ca. 2050, so 30% weniger Einwohner. Wie soll so ein Land auf die Beine kommen, wenn es so einen Bevölkerungsverlust erleidet? Und umgekehrt kommen die Leute alle nach Nordwesteuropa, Holland, England und Schweiz und so. Was ist das für eine unvernünftige Politik? Eigentlich müssen wir schauen, dass sich das ein bisschen stabilisiert. Und jetzt ein Punkt, wenn junge Leute jetzt in Rumänien oder so, junge Ärztepaar sich überlegen nach dem Studium, wo wir herangehen, und dann ist doch der Liegenschaftenwert ist ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Oder? Die Schweiz ist schönes Land, gute Löhne und so, aber ja, findest du dort eine Wohnung, oder? Und zu akzeptablen Preis. Da kommt man vielleicht dann darauf, ja, vielleicht wäre das Zierland gescheiter. Und umgekehrt, jetzt bei den Firmen ist es genau gleich. Wenn Sie eine Firma wollen, da irgendwo nehmen, ansiedeln, dann ist die Frage, ob dann Kaderleute und die mittleren Angestellten, auch die unteren, ob die dann da Wohnraum, wie man die platzieren kann, das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn man weiss,
braucht es die vielen schönen neuen, teuren Wohnungen?
Ja, eben, oder? Das ist das Problem. Also für die oberen Kader, die hat man die teuren Wohnungen und die sind auch, die sind auch von dem dann praktisch nicht getroffen. Es sind die Leute, die da sind, die eine Lehre gemacht haben. Ich möchte mal betonen, es sind nicht einfach Sozialfälle. Es sind Leute, die eine Berufslehre gemacht haben. Und zwar vielleicht nicht eine Banklehre, wo man die Chance hat, höheres Einkommen zu haben, sondern irgendwie so Baugewerbe, Gastgewerbe, Coiffeur und Coiffeuse und so. Die prüft. Die haben alle Lehren gemacht, aber die können doch gewaltig unter die Rede, wenn die vielleicht so 5'000 verdienen im Monat und dann eine Mietzinsen haben, die nicht unter 3'000 liegen können.
Gut, also, aber auch da hat man natürlich etwas gefunden, nämlich die Zauberformel im Zusammenhang mit Raumplanung und Wohnungsbau. Das ist Stichwort verdichten. Wir verdichten, mit dem lösen wir alle Probleme. Ja. Sie schützt die Landschaft, weil wir eben nicht mehr auf der grünen Wiese bauen. Sie hält die Städte lebendig, wir schaffen mehr Wohnraum. Mhm. Kaum ein Begriff ist so stark umstritten gleichzeitig, wie er jetzt auch Lösungen bringen sollte, wie verdichten.
Ja, also das ist tatsächlich auch nicht etwas an sich Schlechtes. Ich meine, die Idee ist gekommen im Zusammenhang mit dem Raumplangesetz 2014, wo man gefunden hat, jetzt soll nicht einfach die grüne Wiese vollgebaut werden, sondern jetzt sollen wir mal anfangen, in den heute bestehenden Siedlungen verdichten. Das ist, grundsätzlich ist das etwas Richtiges. Aber jetzt natürlich in dem Ausmaß, da kommen wir wieder aufs Tempo und aufs Ausmaß, in dem Ausmaß verdichten, das bringt einen Haufen Schattenseiten. Ästhetisch, was da ja gebaut wird, ist zum Teil einfach entsetzlich.
Und das kommen wir noch, weil Ästhetik ist ja nicht eine schwarz-weiß Wissenschaft.
Nein,
aber auf das kommen wir
noch. Ja, aber eben, ich meine, verdichten heisst dann eben praktisch, es werden auch viele alte Häuser abgebrochen. Das ist dort, oder der Heimatschutz macht nicht Standortpolitik und nicht Mieterschutz. Aber wir klagt uns immer an, wir sind die grossen Blockierer der Wohnungsbauten. Ich möchte mal einfach den Spiess umkehren und sagen, wir retten grundsätzlich nur Baudenkmäler und Leute und Häuser, die wichtig sind für das Ortsbild. Aber das sind häufig alte Häuser. Und genau in diesen Häusern hat es günstige Wohnungen. Und wenn jetzt diese Häuser systematisch abgerissen werden und durch neue, teure Blöcke ersetzt werden, dann ist das für die Leute, die in diesem Land nicht so wahnsinnig viel verdienen, ist das keine gute Nachricht.
Also könnte man dann, jetzt, wenn wir bei diesen Häusern, bei diesem Beispiel bleiben, Sie sagen, die hätten auch die Möglichkeit, so ein Haus zum Beispiel aufzustocken, ja. Rendiert weniger, es ist günstiger zum Abreissen. Ist das der Punkt?
Also das Abreissen an sich ist eine Umweltsünde erster Güte. Weil ich meine, da muss zuerst mal all der Bauschutt vorkommen. Natürlich reden alle jetzt vom Recyceln, aber wir wissen, ich glaube, so ungefähr 80% vom Deponiematerial, das irgendwo in einer ehemaligen Kiesgrube, in einer Deponie endet, kommt vom Abbrechen. Also das Abbrechen ist ein ganz wichtiger Treiber von dem Deponieproblem, das wir auch überall haben.
Dann müssen wir das doch einfach teurer machen.
Das kann man schon, aber dann sagen die mit Liegenschaften, Leute, wird es wohl das Bauen auch einmal teurer. Aber Sie haben recht, also das Abbrechen ist eine der grossen Sünden. Es wäre ökologisch und auch wirtschaftlich gesehen viel, viel vernünftiger, wenn man würde, bestehende Häuser sanieren und auch aufstocken. Wir sind gerade in einem Fall drin, wo ich das kürzlich geschrieben habe, also so eine Genossenschaftssiedlung. Warum tun die nicht aufstocken?
Und da wäre dann auch der Heimatschutz je nachdem nicht dagegen. Nein, obwohl das Haus ursprünglich im Ortsbild vielleicht gut, zwei Stück weniger hatte.
Da kommt es jetzt ein bisschen darauf an, wie wichtig ist jetzt das Haus genau so, wie es jetzt ist, wie der heutige Stockwerkzahl für das Ortsbild. Das kann man so generell nicht sagen. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, ist auch außerhalb des Denkmalschutzes und Ortsbildschutzes, es gibt schließlich ich muss mal schnell sagen, ja, etwa 90% der Häuser stehen in keinem Schutzstatus. Also, da kann man machen, eigentlich, was man will. Also, wir reden,
solange man in der Bau- und Zonen
Also wir reden, wenn wir hier über Ortsbildschutz und Denkmalschutz reden, wir über 10%. Durchgerechnet.
Das sind natürlich die Schlagzeilen machen, weil dort sind wir ja verhindert. Gibt es denn überhaupt, also Sie sagen, grundsätzlich macht es eigentlich von der Idee her schon Sinn, dass man dort, wo man schon Bauzonen haben, Bauland haben, dass man dort baut und nicht auf die grüne Wiese gehen. Aber es wäre sinnvoll, man würde sanieren oder öfters sanieren, anstatt einfach neu und einen Ersatzneubau herstellen. Ja. gibt es dann eine Verdichtung, wo Sie sagen, also dort ist jetzt, das ist jetzt mein Beispiel, wo die Verdichtung klar gescheitert ist?
Gescheitert ist im Sinne von negativen Folgen. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen perplex, weil da wüsste ich so viele Beispiele.
Aber kennen Sie eins, wo Sie würden sagen, also wenn ich eins müsste bringen, also das wäre sicher unter meinen Top 10 dabei?
Ja, also ich würde zum Beispiel sagen, wo man wahnsinnig aufpassen muss, das ist Schwammendingen und Abfoltern. Das sind die flächendeckend, werden da alte Häuser aus den 50er Jahren abgebrochen. Dort frage ich mich schon, wie die Verdichtung nachher aussieht. Ich meine, Abfoltern Zürich, dort ist zum Beispiel, wenn man der Ausfallstraße entlangfährt, Richtung Regensdorf raus, das ist ja entsetzlich. Also die Klötze, die dort angestellt wurden, das ist ja so absolut schrecklich. Und die sind, das muss man sich auch bewusst sein, die sind jetzt in einem guten Zustand, sind neue Bauten, die sehen auch recht aus jetzt. Aber Sie müssen sich jetzt mal vorstellen, wie die reinschauen, so in vielleicht 20, 30 Jahren, wenn dann dort ein Erneuerungsbedarf kommt. Das sind dann halbe Slums, oder? Und ich denke, da muss man schon sagen, also wir bauen dort ganz schlimme Sachen.
Wer definiert denn heute Grenzen? Sie haben gesagt, 10% sind allenfalls die Liegenschaften, die ihr euch damit befasst. Der Rest läuft unter den Gemeinden. Ja. Also ist es der Markt? Ist es Politik? Und dann in einer ganz kleinen Ecke noch der Heimatschutz? Oder wer setzt
das? Ich denke, so kann man es sagen. Also, wie viel gebaut wird, oder? Das hat eigentlich mit auch von den Privaten mit ihren Einsprachen, das hat ganz wenig mit dem zu tun. Also da möchte ich vielleicht nachher ein paar Sachen noch dazu sagen. Aber der Haupttreiber vom Wohnungsbau, auch das sind die Renditenüberlegungen. Wie gut rendieren die jetzt Aktien? Zinsen bei den Banken, das wissen wir, gibt es im Moment keinen und gibt vielleicht sogar dann Negativzinsen wieder. Und, all die, die auf viel Geld hocken, Pensionskassen zum Beispiel.
Gut, das ist aber das ist natürlich im allgemeinen Interesse, dass es denen gut geht, oder?
Ja, natürlich, aber ich meine, die müssen sich dann überlegen, wo gehen wir hin und wie, ob die viele Wohnungen bauen oder wenig. Das ist einfach, das habe ich gesagt, ist nur eine Frage von der Rendite mit der Immobilie verglichen mit der Rendite von Aktien oder Obligationen oder andere Investitionen. Also die Variable ist eigentlich völlig außerhalb vom Baurecht und von all dem, was man da hat.
Der Immobilienmarkt als Treiber der Zuwanderung, das ist konkret mit dem Präsidenten vom Schweizer Heimatschutz, Martin Kilias. Wenn man jetzt aber sagt, oder? Wenn wir jetzt eine einfache Milchbüchli-Rechnung machen und sagen, okay, wir würden weniger bauen auf die Liegenschaft, als wir dürften, dann werden die Wohnungen ja nicht günstiger. Nein. Jetzt machen wir so viel, wie wir können. Ja. Und dann haben wir die Blöcke, die Sie vorher angesprochen haben, wo Sie bezweifeln, dass dort im Sozialen dass es schön aussieht. Gibt es dann aber ja umso mehr Verlierer, je weniger das man baut, weil dann wird es ja noch teurer. Dann kommen ja Ihre Coiffeuse, Ihre Handwerker noch viel weniger zu den Wohnungen.
Das ist richtig. Und deswegen denke ich, wird man in der Schweiz so wie die Entwicklung läuft, mit oder ohne Heimatschutz. Oder wir sind ein kleiner Player in dem Ganzen. Wir befassen uns mit diesen 10% irgendwie geschützten Häusern. Entwicklung mit diese Liegenschaften, die da dauernd neu gebaut werden, da werden dauernd billige Wohnungen durch teure ersetzt. Und ich denke, deswegen ist das Bremsen von der Abbruch ist eigentlich im Interesse von der Lösung des Wohnungsproblems. Und zwar fehlt uns nicht, wir haben nicht nur ein quantitatives Problem, ein paar Wohnungen zu wenig, sondern was wir haben, ist ein qualitatives Problem. Wir haben viel zu wenig billige Wohnungen. Und ich könnte mal sogar fast provokativ sagen, je mehr gebaut wird heute, desto schlimmer wird die Wohnungsnot. Zwar nicht die Wohnungsnot im Sinne von Mangel an Wohnungen, sondern von Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das ist eigentlich das Perverse. Also wenn man jetzt, einfach alle Bestimmungen lockern, das Baurecht extrem liberalisieren, jeder könnte dann bauen, was man will, dann würde die Wohnungsnot, und zwar als qualitatives Problem, ein Mangel an günstigen Wohnungen, es würde automatisch irrsinnig verschärft.
Also Sie haben gesagt, Angebot und Nachfrage, würden Sie sagen, spielt dann nicht wirklich?
Nein, spielt nicht. Und zwar, ja, also zwei Sachen noch schnell. Also ich finde interessant, zum Beispiel Genossenschaften sagen immer, ja, aber wir machen dann Kostenmiete und wir haben günstige Miete. Schon, aber man muss jetzt mal einfach sehen, wie es läuft. Die haben heute Wohnungen, die vielleicht 1'000, 1'500 Franken kosten. Und die neuen Wohnungen sind dann einfach zwischen 2'500 und 3'500, 4'000 Franken, je nachdem. Also die Verteuerung ist einfach da. Und jetzt wegen Angebot und Nachfrage. Wenn wir natürlich eine stabile Bevölkerung hätten, oder, wo also das Nachfrage nicht steigt und jetzt würde man Wohnungen bauen, dann gäbe das vielleicht schon einen Effekt auf die Preise. Aber so läuft es ja nicht, sondern alle neu gebauten Wohnungen werden augenblicklich gefüllt, weil wir haben jederzeit Leute auch aus dem oberen Lohnsegment, die aus dem Ausland möchten zuwandern oder das Problem wird sich deswegen nie entschärfen.
Also kommen wir zurück auf die Zuwanderungsthese, ja, die Sie haben. Sie haben vorher angetönt, wir diskutieren schon ewig über Personenfreizügigkeit. Wir haben es mit Kontingent probiert, mit Spezialabkommen. Sie setzen da einen anderen Punkt an, nämlich beim Wohnungsmarkt und dem Baurecht. Sie sagen, der Wohnungsbau ist ein zentraler Treiber für die Zuwanderung. Wie könnte man ihn dann einschränken?
Also eben,
also es wären eigentlich staatliche Eingriffe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, oder ich muss mal so sagen, ich denke, so wie der Wohnungsmarkt jetzt läuft, die Entwicklung der letzten 10 Jahre, das kann nicht ewig so weitergehen. Ich denke auch für Parteien, die sehr gegen Staatseingriffe so sind, auch für die wird doch irgendwo klar sein, dass wir nicht auf eine Situation herlaufen können, wo die Leute, die eine Lehre gemacht haben, praktisch mit im Ausland gehen.
Ja, aber die staatlichen Eingriffe, indem man jetzt einfach x Millionen zur Verfügung stellt, jedes Jahr, wo der Staat noch mehr Wohnungen und Land kaufen soll, das ist ja nicht am richtigen Ort angesetzt.
Also ich sehe, ich glaube, es läuft ganz sicher auf mehr Mieterschutz raus. Wahrscheinlich auch eine Preiskontrolle. Ich denke, die heutige Entwicklung, dass die Preise im Prinzip einfach nach oben unbegrenzt sind, das kann so, das ist politisch einfach nicht mehr zu vertreten. Und ich würde einfach sagen, wenn man mit dem Baurecht, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den ich vorhin nicht gesagt habe, das Baurecht ist eine nationale Domäne. In der EU hat jedes Land selber das Recht, sein Baurecht zu bestimmen. Also wie viele Häuser geschützt sind und so, das bestimmt jedes Land völlig autonom. Und deswegen hätten wir, weil wir versuchen, einfach nicht unbegrenzt viele Wohnungen parat zu machen und alle möglichen Landreserven aufzubauen und zu verdichten bis zum Gasser.
Und höre ich daraus heraus, wenn ich Sie unterbreche, noch mehr Häuser unter Schutz zu stellen?
Das ist, glaube ich, kein Thema. Schauen Sie, wir sind in einer Phase, in der wir wahnsinnig unter Druck sind. Und ich glaube, es wäre vermessen, wenn man jetzt würde hoffen, man könnte den Schutz wesentlich verbessern.
Das wäre ein staatlicher Eingriff.
Ja, das wäre natürlich ein, aber ich meine, wir müssen jetzt realistisch sein. Aber ich glaube, darüber denkt beim Heimatschutz eigentlich niemand an. Was wir wollen, das ist einfach, dass zum Beispiel der Ortsbildschutz, auch das Inventar schützenswerter Ortsbild in der Schweiz, dass das nicht liquidiert wird. Was wir wollen, ist...
Steht das wirklich auf der Kippe, Herr Elias?
Ja, und zwar...
Wird das ein bisschen schwarz gemacht?
Nein. Das ist massiv unter Druck. Also da ist jetzt im Parlament kürzlich der Entscheid gefallen, dass man das vorläufig nicht abschaffen will. Aber das ist aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ich denke, der Kampf geht weiter. Und eigentlich das Verrückte ist noch, das ist auch noch ein interessantes Ding, die Parlamentarier, vor allem ein Ständerat Würth aus dem Kanton St. Gallen aus Rapperswil, der hat verlangt, oder, dass Ortsbildschutz eine Gemeindeangelegenheit sein soll. Hören Sie, bei den Gemeinden funktioniert es nicht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Weil?
Ja, weil Gemeinden überfordert sind mit Also das Bauverfahren ist schon mal komplexer geworden. Bevor wir auf der grünen Wiese können bauen, ist das alles relativ einfach gewesen. Das ist schon auch.
Also Sie meinen, Bauabteilungen in der Gemeinde sind überfordert.
Und ich kann Ihnen sagen, die Erfolgschancen bei dem Prozess ist ja nicht nur für den Heimatschutz, sie ist auch für Private unwahrscheinlich hoch. Also so 40-50% bei den Privaten, die ich
spreche. Weil Gemeinden
Fehler machen. Oder einfach zum Teil Bewilligungen geben, die man eigentlich vom Schiff aus sieht. Das hätte man nie dürfen geben.
Aber da haben wir ja noch den Kanton, der drüber steht.
Ja, eben nicht. Also,
nicht.
Also sektoriell in einzelnen Seiten. Aber grob gesagt, im Allgemeinen sind das Gemeinden. Und genau das ist jetzt im Ständerat Würz seine Vorstellung gewesen. Der Ortsbildschutz soll nur noch Gemeinden sollen das machen. Sie können sich lebhaft vorstellen, wie das in dem Land aussieht. Und übrigens, ich möchte das auch noch loswerden, der Kanton St. Gallen, wo der Herr Würz vertritt im Ständerat, ist die sind die schlimmsten Sachen passiert, punkto Ortsbildschutz. Da gibt es ja kein Verbandsbeschwerderecht für den Heimatschutz. Es ist grauenhaft, wie der Kanton eigentlich seine schönen Städte und Dörfer kaputt gemacht hat.
Aber jetzt ganz ehrlich, Sie haben schon gesagt, liberale Kräfte haben natürlich Mühe mit mehr staatlichen Eingriffen, aber jetzt ordnungspolitisch. Also wegnehmen von der Gemeinde, ich weiß es nicht, auf der Kantonsstufe oder sogar auf nationale Stufe. Sie haben gesagt, Verschärfung vom Mieterschutz. Vielleicht Verschärfung auch im Baurecht. Lässt sich das ordnungspolitisch rechtfertigen mit der heutigen Situation?
Schauen Sie, das machen heute Gerichte. Die Gerichte machen einen guten Job und pfeifen regelmässig Gemeinden zurück, oder? Wenn die wieder rechtswidrige Baubewilligungen geben. Aber ich finde es zum Beispiel einfach ein bisschen krank, um so zu sagen. Wie die Politik regiert, da hat man so viele Einsprachen, die gut geheissen werden, von den Gerichten. Jetzt müssen wir doch eigentlich mal überlegen, ja, was läuft da falsch, oder? Wieso kommen so viele rechtswidrige Baubewilligungen, die man dann muss in den Gerichten wegbügen muss? Da müssen wir doch irgendwo das Verfahren verbessern, dafür sorgen, dass vielleicht auch weniger soziale Nähe ist zwischen denen, die entscheiden und denen, die Gesücher einreichen.
Oder? Natürlich in einer Gemeinde, je nachdem, schwieriger.
Wir reden heute alle, ganz Schweiz dissertiert über das Wallis und die Walliser Gemeinden. Oder? Ich kann Ihnen sagen, ich kenne Gemeinden im Kanton Zürich, die zum Beispiel auch Gerichtsentscheide nicht umsetzen. Also eine Gemeinde, und zwar nicht eine arme, kleine Gemeinde, eine grosse Gemeinde, stolz ist, die haben 2018 das Bundesgerichtsurteil bekommen, dass das Haus jetzt unter Schutz ist und unter Schutz gestellt werden muss. Wir sind 2026, das ist noch nicht passiert.
Weil?
Ja, das sind dann verschiedene Gründe von der eigenen. Also, aber ich sage nur, ich kann Ihnen...
Aber das kommt, irgendwann kommt es, oder?
Ja, vielleicht in 20 Jahren. Nein, aber ich meine, wir haben Gemeinden, die wirklich entscheiden, nicht umsetzen. Die können das rechtskräftige Urteil über vom Verwaltungsgericht oder vom Bundesgericht und passiert einfach nichts. Das ist doch eigentlich schon ein guter Beweis dafür, dass irgendwo mit dieser Gemeindeautonomie etwas nicht ganz funktioniert. Und ich möchte ganz klar sagen, das sind nicht schlechte Menschen. Sondern das Problem ist, wenn eine Bauabteilung dann dreimal im Monat mit Bauherren muss zusammensitzen, Pläne studieren, geht man vielleicht nachher noch essen und so weiter. Und jetzt sollten sie denen nachher sagen, nein, geht nicht. Das ist schandbar schwierig. Das ist brutal hart. Und man kann nicht Leute mit der Kontrolle beauftragen, die zu nahe sind bei anderen. Und ich sage nochmal, das sind nicht schlechte Menschen. Ich kann Ihnen sagen, so ich war früher beim Nationalfonds involviert, als ich Hochschullehrer war. Dort ist das genau das Gleiche. Sie können nicht Hochschullehrer untereinander gegenseitig sich kontrollieren lassen. Da müssen Sie eine andere Struktur haben. Also muss irgendjemand oben zu Bern muss über die Verteilung von diesen Geldern.
Ja, aber das ist dann wieder weit weg. Irgendwie der Beamte XY im zweiten Stock im Büro 222, wo irgendetwas entscheidet auf Papier basierend und noch nie vor Ort war. Das kann es ja auch nicht sein.
Beim letzten Entscheid, ob es geht oder nicht geht, muss das sein. Heute ist das häufig einfach das Gericht. Und das ist auch nicht wahr. Die können zwar schauen, aber ich meine, es ist nicht optimal, dass das Baurecht quasi heute von den Gerichten kontrolliert werden muss. Das sollte vorher, bevor es zu Baubewilligungen kommt, sollte man viel genauer anschauen. Ich meine, ich habe gesagt, 40% etwa gut geheißene Einsprachen. Wenn man das vergleicht im Strafrecht, wo ich früher gearbeitet habe, dort ist weniger als 10% von allen Berufungen vom ersten Stand bis zum Bundesgericht einen Erfolg. Ja. Weniger als 10%. Beim Zivilrecht ist es ähnlich. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, die Hälfte der Scheidungsurteile würde korrigiert von einem höheren Gericht. Das ist ja ein Albtraum.
Ja, genau. Ja, genau. Also, ich möchte noch mal zurück auf das, was Sie vorher gesagt haben, nämlich, dass das Baurecht jedes Land eine eigene Hoheit hat gegenüber der EU, oder? Weil momentan in dieser ganzen Zuwanderungsdebatte ist man natürlich vorsichtig im Hinblick auf die neuen EU-Verträge. Was machen wir mit Personenfreizügigkeit, Zuwanderung beschränken, dass wir die jetzt nicht total verrückt würden machen oder dass es Konsequenzen hat, wo dann gravierend sind. Sie sagen, im Baurecht könnten wir ohne die Beziehungen aufs Spiel zu setzen, könnten wir da etwas regeln.
Ja, das ist so.
Und wer würde aber Konsequenzen zahlen? Wir würden weniger bauen und ihre Handwerker würden immer noch keine Wohnung finden.
Nein, die würden eben, also die würden so weit es eben geht, in den alten Wohnungen bleiben, die relativ günstig sind. Das ist der Punkt, und die würde man dann nicht mehr so wegnehmen. Wie heute.
Und wir würden auf Kosten, also sie würden auf ein Stück weit Wachstum verzichten zugunsten von was? Weniger bauen?
Sie, ich meine, wir müssen ganz klar sagen, ich habe vorhin gesagt, Treiber, die verschiedenen Treiber von der Zuwanderung, das sind die Eisen von der Nationalbank, das ist, weiss ich, was alles vermehrt. Und eine ist das Baurecht. Und ich verstehe, ich kann einfach mal das sagen, ich verstehe die Politiker nicht in dem Land, die ums Verrecken so eine 10-Millionen-Begrenzung oder irgendeine Zahl begrenzt man da in der Verfassung. Und wir alle wissen, das ist nachher sehr schwierig in der Anwendung. Und bringt einen Haufen Probleme mit der EU und dann ist die Schweiz noch mehr isoliert und so weiter. Das wollen sie riskieren. Aber gleichzeitig sind das die Ersten, die den Ortsbildschutz und den Denkmalschutz schleifen wollen. Das ist doch eigentlich ein Eigenwohl erster Güte. Im Prinzip kann man sagen, das Baurecht das löst natürlich nicht alle Probleme. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit dem Baurecht Zuwanderung wirklich, wie soll ich sagen, in den Griff bekommen. Das sicher nicht. Aber man kann, es ist ein Teilbeitrag zu einer Lösung von einem Problem, das heute uns entgleitet.
Und dann wären wir gleich zum Abschluss noch mal beim Orts- und beim Denkmalschutz und auch beim Heimatschutz. Ich will gleich noch auf die Rolle kommen vom Verhinderer, vom Dienst, vom Blockierer der Nation. Ist das ungerecht oder selbstverschuldetes Image?
Ja, ich glaube, es ist nicht selbstverschuldet und es ist nicht ungerecht. Es ist einfach immanent, wenn wir nicht Verhinderer sind. Oder? Ich meine, wir leben im Zeitalter der Abbrüche. Es ist historisch gesehen nie so viel historische Bausubstanz kaputt gemacht worden wie heute. Also was wir erleben, ist fast wie ein Bombardement so in der Städte im Zweiten Weltkrieg. In so einer Zeit ist doch unsere Aufgabe, einfach retten, was zu retten ist. Und wenn wir da diese Rolle nicht spielen, dann schaffen wir uns irgendwo selber ab. Und ich wollte einfach nochmal sagen, es ist insofern ungerecht, der Vorwurf, wir sind verhindern oder verhindern die Lösung des Wohnungsproblems. Also ich nochmal sagen, wir machen einen kleinen Beitrag, aber wir retten einen Haufen alte Häuser. Und dort sind die billigen Wohnungen. Und wenn diese Häuser nicht gerettet werden, dann werden sie ersetzt durch teure Wohnungen, die niemand zahlen kann. Das ist doch die Realität.
Also,
darum habe ich da nicht so grausame, ich habe nicht schlaflose Rechte wegen dem Verhinderer-Image. Wir verhindern den Fehler.
Aber ihr verdient zum Teil, vielleicht sagen wir es anders schon, wir verdient zum Teil vielleicht ein bisschen verzögern. Dann ist die Frage, also wie viel Verzögerung ist dann legitim und ab wann wird sie zum Problem?
Also verzögern tun wir eigentlich sehr wenig. Ich würde so sagen, wenn wir einmal einen Prozess verlieren, gibt es ja schließlich auch, bei einem guten Drittel so verlieren wir gehen praktisch immer sofort auf. Die selben Prozesse, die wir verlieren, die sind, ich würde schätzen, so in einem halben Jahr bis 8-9 Monate sind die durch. Die Prozesse, die jahrelang gehen, das sind die, die wir gewonnen haben, aber die Gegenseite das nicht akzeptiert und dann das Verfahren durch x Instanzen weiterzieht. Wir sind fast nicht vertreten beim Verwaltungsgericht und gar nicht beim Bundesgericht. Aber die anderen, die also Bauwirtschaft, die kommen dauernd, gehen die dort weiter. Und die machen die langen Verfahren. Aber ich muss jetzt einfach noch etwas sagen, von der, so Kontakt so mit Gegenanwälten, wir natürlich auch jemanden, die miteinander ein Bier trinken oder einen Kaffee trinken und dann anständig miteinander reden. Da hat mir doch kürzlich ein so bekannter Geschäftsanwalt, Immobilienanwalt gesagt, kommen Sie, da die Verzögerungen, ja, das ist doch Peanuts, oder? Ob jetzt das ein Jahr oder drei Jahre geht, bis wir die Blöcke bewilligt haben, auf die Lebensdauer von diesen Blöcken gerechnet, ist das Peanuts. Kosten 100'000, 200'000 Prozesskosten oder meine Anwaltskosten, wenn nachher so ein 10-Millionen-Projekt geht, was ist das schon, oder? Für die Privaten oder auch für uns ist das, wenn wir etwas verhindern und dann müssen wir 50'000 Franken zahlen oder so. Das ist dann eine ganz andere Situation. Also ich glaube, es ist eine grundsätzliche Fehlüberlegung, wenn man meint, mit dem Abbau von Hindernissen im Bauch können wir mehr Wohnungen produzieren.
Zum Schluss, wir könnten noch abendfüllend weiterreden, ja, ja. Martin Kilias. Welche politische Entscheidung oder welche politische Entscheidung in den nächsten 10 Jahren würde aus Ihrer Sicht am meisten Schaden verhindern?
Ja, ich bin jetzt. Die Agenda setzen wir nicht, weil wir fordern im Moment nicht eine Ausweitung vom Denkmal- und Ortsbildschutz. Wir sind eindeutig in der Defensive.
Also, Sie sind froh, wenn er so bleibt, wie er
ist? Es ist genau so. Genau so ist es. Und wir machen das innerhalb von dem jetzigen System relativ erfolgreich. Und wir müssen einfach hoffen, wenn wir das retten können, was wir jetzt retten können.
Gut, das ist eine ziemlich gute Ansage für ein neues Jahr. Ich danke vorerst für den Besuch bei uns in der Sendung, Martin Kilias.
Merci viel.
Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, uns konkret mit dem Präsidenten des Schweizer Heimatschutz, Martin Kilias, über Bevölkerungswachstum, Wohnungsnot und Verdichtung. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Wiederschauen miteinander.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.